wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D., hier ist der Podcast Talking Basketball und ich begrüße in voller Schönheit, das könnt ihr leider nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist, Stefan Koch. Hallo Stefan.
Hallo Olli, zu diesem Thema volle Schönheit erspare ich mir jeden Kommentar, auch wenn du auf einen gehofft hast.
Nein, also man muss es auch mal so stehen lassen. Ja. Also, du siehst einfach bezaubert aus heute. Du bist gut gelaunt, weil wir heute ein bisschen einen internationalen Gast haben, ne?
Ja, wir haben mal wieder einen internationalen Gast, aber, und das ist ja üblich bei unseren internationalen Gästen, er spricht sehr gut Deutsch. Warum das so ist, das können wir nachher im Podcast auch erfragen. Er hat eine sehr beachtliche Karriere als Spieler hingelegt und legt jetzt eine sehr beachtliche Karriere als Coach hin. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Mann, der beide Bereiche abdeckt und in beiden Bereichen sehr erfolgreich war und ist.
Und eine Frage, die müssen wir ihm nachher stellen. Ich habe gelesen, er kommt ja aus einem Bierland, wo Bier ganz besonders wichtig ist. Und ich habe gelesen, der trinkt gar kein Bier. Da müssen wir nochmal grundsätzlich fragen, was da wohl los ist.
Das werden wir. Ich würde sagen, wir fangen mal mit unserer klassischen genau. Einschließfrage an. Möchtest du das übernehmen mal heute?
Nein, das machst du.
Na gut. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Hab ich nicht.
Er hat keinen zweiten Vornamen.
Aber ich weiß, er hat einen richtig guten Spitznamen. Weißt du das, Stefan?
Nein, aber die Frage reichen wir doch mal weiter. Lieber Gast, wie lautet dein Spitzname?
Aber vielleicht habe ich viele Spitznamen, so ich bin nicht sicher, welche ich wählen muss.
Also ich habe gelesen, man hat dich genannt oder man nennt dich The Rock.
Ja, das stimmt. Das kommt von Sam Van Rossum, hat mir diesen Namen gegeben, ja.
So, und wer sich im Basketball auskennt, der weiß, dass Sam Van Rossum ein bekannter belgischer Spieler ist und deswegen ist es gar nicht so schwer, jetzt herzuleiten, wen wir haben. Lieber Gast, wer bist du?
Ich bin Roel Moors.
Roel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke. Warum bist du The Rock?
Ich glaube, das hat mit meinem Körper zu tun. Ich war immer ein Spieler früher, der eigentlich seinen Körper stark eingesetzt hat. Und ich glaube, dass deswegen hat man mir diesen Namen gegeben, glaube ich.
Aber du hast gesagt, du hast auch andere Spitznamen noch. Welche denn?
Ja, das weiß ich nicht genau. Aber das ja. Ich habe jetzt mich für den Rock entschieden.
Okay. Wir lassen es so stehen. Ruhl, wie kommt man in Belgien als junger Bursche, als Jugendlicher zum Basketball? Welche Bedeutung hat diese Sportart in diesem Land?
Das ist ein relativ kleiner Sport. Vielleicht von die Hallensport ist das einer der größten, aber okay, ich glaube, wie in Deutschland, man hat Nummer eins ist Fußball und man hat dann in Belgien ist auch die Fahrradsport ganz populär und wir hatten dann einen Moment zwei sehr gute Tennisspielerinnen und deswegen war Tennis auch einen Moment sehr populär und ich glaube von die Hallensport ist Basketball Nummer eins und ich komme von einer Basketballfamilie und deswegen bin ich sehr oder relativ früh in Basketball gegangen.
Mhm. Familie, wer hat da gespielt?
Ja, mein Vater hat sehr großes Interesse. Er war ein bisschen beschäftigt mit einem Team in die dritte Liga in Belgien. Und mein Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich, er spielte schon Basketball und ich war immer mitgegangen zu seinen Spielen. Und dann deswegen habe ich die Mikrobe auch gehabt und bin ich mit 6 Jahren alt angefangen, mit Basketball zu spielen.
Mit 6 schon? Wahnsinn.
Ja. Du hast früh angefangen und du hast eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt und trotzdem hast du es erst, in Anführungszeichen, mit 21 in die erste Liga geschafft. Warum war das so?
21?
Ja, habe ich gelesen. Stimmt das
nein,
nicht?
Das stimmt nicht, nein. Ich war 18.
Echt?
Ja.
Okay.
Da sind die Infos nicht korrekt.
Da sind die Infos nicht korrekt. Siehst du, dass es
Nein,
gut
ich
ist?
Nein, ich habe ein Jahr, mein erstes Jahr war in Bre, das Team, das gibt es jetzt nicht mehr.
Ja.
Und dann habe ich ein Jahr in die Staaten studiert und dann bin ich wieder gegangen nach Belgien.
Okay. Okay. Bist du in die Staaten gegangen zum Studieren des Basketballs wegen?
Das war eigentlich nicht der Plan, das ist so ein bisschen komisch gelaufen und ich habe dann doch entschieden, das ein Jahr zu versuchen, Basketball und Studien zu kombinieren eigentlich. Aber das war eigentlich nicht für mich die richtige Entscheidung und deswegen bin ich relativ schnell zurückgekommen und bin ich wieder in die erste Liga gegangen in Belgien. Ja.
Aber hast du dann in Belgien parallel auch studiert oder hast du dich dann, ja?
Habe ich, ja.
War für mich
sehr wichtig. Sehr wichtig, um doch ein Diplom zu haben. War nie der Absicht, das zu nutzen, aber ich wollte unbedingt etwas haben.
Und was hast du studiert? Wo hast du dein Diplom?
Ich habe Mathematik, Physik und Ökonomie studiert. Ja.
Wow, wow.
Ein Zahlengenie. Ja.
Nein, kein Genie, aber das waren die Sachen, wofür ich Interesse hatte.
Ja. Hilft dir das heute noch als Coach?
Entschuldigung?
Hilft dir das heute noch als Coach?
Das hilft mir, glaube ich, nicht als Coach. Das hilft mir, mit meinem Sohn ihm zu helfen mit seiner Schulaufgabe. Aber ich glaube, er ist nicht so zufrieden damit. Aber okay, ich versuche ihm zu helfen damit. Ja.
Okay. Aber du bist jetzt nicht, es gibt ja viele Coaches, die sehr Statistiken studieren, die ihr Trainingsprogramm und ihre Offense und Defense sehr an Zahlen ausrichten. So einer bist du nicht.
Nein, das ist ein bisschen eine Balance. Natürlich sind die Zähler sind wichtig, die Statistics, aber ich glaube noch immer, dass man auch die Bilder beobachten muss, dass es auch ein bisschen Bauchgefühl geben soll. Und die Kombination kann einfach helfen, Entscheidungen zu treffen, aber nicht nur die Zahlen.
Jetzt habe ich es angesprochen, schon im Vorspann. Jetzt müssen wir es auch auflösen. Warum sprichst du so gut Deutsch?
Ich glaube, ich habe einfach ein gutes Gefühl für Sprache. Ich könnte eigentlich fast oder kaum Deutsch, wenn ich nach Bamberg gezogen bin. Habe dann eigentlich... Ich glaube, das ist gekommen einfach mit ganz vielen Spielen anzuschauen auf Magenta damals und ja, so habe ich eigentlich ein bisschen die Sprache mitbekommen.
Das heißt, du hast das praktisch autodidaktisch dir angeeignet?
Ja, stimmt, ja.
Also dafür ziehe ich den Hut, weil das ist sehr, sehr gut.
Ich habe dafür nicht viel machen müssen eigentlich.
Okay, also das heißt, du hast Mathematik, Physik und Ökonomie studiert. Du lernst Sprachen, ohne dass du dich großartig anstrengen musst. Gibt es irgendwas, was dir dann auch mal schwerfällt?
Es gibt ganz viele Sachen, die mir schwerfällen. Aber darüber sprechen wir natürlich lieber nicht.
Doch, 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 doch.
Nein, ja, das ist jetzt schwierig natürlich. Aber nein, ich hab viele Sachen, die schwer sind. Ich kann so nicht einen bedenken, aber es gibt ganz viele, kannst du glauben.
Na gut. Jetzt gehen wir mal weiter in deiner Vita. Du warst 2002 bis 2006 in Charleroi. War das für belgische Verhältnisse wirklich ein besonderes Programm?
Ja, ich glaube schon. Das war ein Team, das eigentlich weit, weit oben alle anderen war, sportlich und finanziell. Hatten auch sehr große Erfolge damals. Auch in Europa waren sie wettbewerbsfähig. Ich glaube, solche Teams gibt es jetzt nicht mehr in Belgien. Ein Team, das mit solche Etats arbeiten kann. So diese Zeit war das für mich auch ein sehr gutes Team eigentlich. Ich wollte eigentlich, ich kam von Antwerpen und ich wollte eigentlich spielen, um Titels zu gewinnen und das war mit Charleroi der Fall.
Und nach Charleroi bist du zu Villeurbanne. So wie die USA auch nur ein Jahr. Warum hast du den Wechsel gemacht und warum ist es nur bei einem Jahr geblieben?
Ja, eine gute Frage. Das war ein Ziel, um mal in Ausland zu gehen. Ich hatte diesen Moment nach Charleroi. hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, ein Team zu finden. Ich hatte dann ein Problem. Mein Sohn ist dann geboren, aber er war sehr früh geboren. Also meine Gedanken waren nicht wirklich beim Basketball in diesem Moment. Und dann, ja, warum nur ein Jahr? Das war eigentlich, um einen verletzten Spieler zu ersetzen. Und wenn er dann wieder da war, war das zum Ende. Und danach ist nicht wirklich die Chance gekommen oder zumindest nicht eine Chance, wovon ich sage, das macht Sinn, um ins Ausland zu gehen, und nicht. Ich hatte immer gute Situationen in Belgien und ja, deswegen.
Warst ja tatsächlich einer der besten Spieler in Belgien, viermal Spieler des Jahres geworden. Hattest du denn sonst noch Optionen gehabt, ins Ausland zu gehen?
Ja, es gab einzige Optionen, aber wie gesagt, ich hatte vielleicht, wenn ich meine Karriere wieder machen würde, hätte ich vielleicht nach meinem zweiten Jahr Charleroi, wo ich zweimal in Folge eigentlich Spieler des Jahres war, hatte ich vielleicht dann den Schritt gemacht. Da gab es einzige interessante Optionen. Aber wie gesagt, damals war Charleroi wirklich auf einem sehr guten Niveau, sportlich und finanziell. Und deswegen habe ich dann vielleicht falsch entschieden, ich hatte einen Vertrag für 5 Jahre und um das Vertrag zu erfüllen.
Olli hat es angesprochen, du warst viermal Spieler des Jahres in Belgien, du warst dreimal Meister und du hast mit der Nationalmannschaft an zwei Europameisterschaften teilgenommen. Ordne mal diese Erfolge für dich persönlich nach Wichtigkeit ein. Was würdest du da ganz nach oben setzen?
Ja, sicher, die Meisterschaften mit Charleroi, das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich bin ein Spieler, als Coach. Gewinnen ist für mich das Höchste, was möglich ist. Und wenn man dann so eine Meisterschaft holen kann, das ist ein unglaubliches Gefühl. Die Europameisterschaft war auch speziell, weil das war schon, ich glaube, 20 Jahren, dass Belgien sich nicht mehr qualifizieren könnte. Und wir waren dann, damals gab es noch nur 16 Teams, die sich qualifizieren könnten. Und wir hatten dann, einzige Jahr waren wir näher dran. Ein Jahr hatten wir ein Spiel für die letzte oder zwei Spiele für die letzte Qualifikationsplatz gegen Frankreich, hatten dann das Heimspiel gewonnen, und dann da in Frankreich schwer verloren. Und dann das Jahr danach müssten wir uns qualifizieren und haben wir das gemacht gegen Polen. Und das war ein wirklich gutes Gefühl, weil es nur 16 Teams gab. Ich glaube, dieses Jahr haben sie dann doch entschieden, am Ende 20 Teams mitzunehmen, weil einzige große Länder nicht dabei waren, haben sich das doch geändert. Aber eigentlich waren wir qualifiziert mit nur 16 Plätzen. Und das war doch speziell. Und ich glaube, seitdem ist Belgien immer dabei, wieder beim Europameisterschaft zumindest.
Zu welchem Zeitpunkt deiner Spielerkarriere wurde dir klar, dass du Coach werden möchtest?
Oh, das war nie eigentlich sehr, sehr klar, aber ich hatte das immer im Hinterkopf. Deswegen, wenn ich in Charleroi gespielt habe, das war zwischen 22 und 27, glaube ich. Ich hatte da ganz viel Zeit und dann habe ich schon entschieden, meine Coaches-Lizenz zu holen, weil man braucht da doch etwas für zu arbeiten. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt hole, dann kann mir das später vielleicht helfen. Und ich glaube, die letzten 3, 4 Jahre in Antwerpen war ich schon auf dem Feld fast ein Coach und da ist das ein bisschen erwachsen, dass ich dann, ich war auch viel, mein letztes Jahr hatte ich viele körperliche Probleme, war ich eigentlich mehr im Coaches Office als auf dem Feld fast und viel gesprochen mit dem damaligen Coach und so ist das Idee entstanden, glaube ich.
Und dass du dein Studium beruflich nutzen würdest, du hast ja gesagt, hattest du nie das Ziel, auch zu diesem Zeitpunkt. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn du nicht Coach geworden wärst?
Ja, ich glaube, wenn ich nicht Coach war, oder wie sagt man
Geworden
dann
wäre?
wäre, dann hätte ich vielleicht wieder studieren gehen, glaube ich. Ja.
Und dann was?
War vielleicht, ich glaube, wie sagt man, Recht, Rechten, Recht,
Ja. Recht, ja.
denke ich, ja.
Jura, recht, genau.
Jura, ja.
Genau. So, und dann bist du in Charleroi 2015 als Assistant Coach eingestiegen und im
In
November warst
Antwerpen, ja.
bei Antwerpen, Entschuldigung, Antwerpen, mein Fehler, klar. Dann bist du 2015 bei Antwerpen als Assistant Coach eingestiegen und im November warst du schon Head Coach. Hattest du Sorgen, dass das vielleicht ein bisschen zu früh war, dass das ja, alles zu schnell ja, kommt?
Ja, ich wollte das eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich da eine sehr gute Situation. In Antwerpen gibt es auch ein zweites Team, die zweite belgische Liga. Und der Plan war, dass ich da Coach war und dann als Co-Trainer beim ersten Team. Leider waren die Ergebnisse nicht gut beim ersten Team und hat der Präsident hat mir gefragt, das Team zu übernehmen. Ich wollte das eigentlich nicht, aber klar, als Co-Trainer weißt du, dass eine der Verantwortlichkeiten ist, das Team zu übernehmen, wenn der Coach nicht mehr da ist. Ich habe dann gesagt, okay, ich will das machen für 2 Wochen und dann müssen sie eigentlich jemanden suchen. Wir sind dann 2 Tage später mussten wir in Cibona spielen. Der Präsident ist dann mitgekommen, er hat dann mit ganz vielen Kandidaten gesprochen. Ich glaube, nach 3 Minuten war es 18:3 oder etwas. Ich habe dann ihm angeschaut, er war ganz rot. Ich habe meinen Co-Trainer angeschaut, ich habe gesagt, was habe ich jetzt angefangen, haben das Spiel dann gedreht, haben gewonnen mit 20 Punkten, haben dann die nächsten 3 Spiele auch gewonnen und dann gab es ein bisschen Druck, um das doch eigentlich weiterzusetzen und habe ich dann entschieden, das doch zu machen. Ich finde noch immer, dass ich hätte noch immer lieber 2-3 Jahre Co-Trainer gewesen, am liebsten mit unterschiedlichen Headcoaches, aber ja, manchmal kann man solche Sachen nicht planen.
Du warst dann sehr erfolgreich in Antwerpen. 2019 kam dann das Angebot aus Bamberg in dem Jahr, in dem du in der Champions League Coach of the Year warst. Musstest du darüber großartig nachdenken oder war das, wie man so schön sagt, ein No-Brainer zu gehen?
Das war ein relativer No-Brainer. Okay, ich war sehr gerne in Antwerpen. Es war immer mein Plan oder meine Hoffnung, zumindest im Ausland zu coachen. Eigentlich, was ich nicht in meiner Spielerkarriere gemacht habe, abseits das eine Jahr in Asvel, wollte ich als Coach machen. Ich hatte fast eigentlich nie geglaubt, dass es möglich war, weil ja, belgische Coaches haben nicht die Reputation. Es gibt nicht viele ja, Beispiele von Coaches, die im Ausland erfolgreich waren. Wenn dann das Angebot kam von Bamberg, war das für mich relativ einfach, um das zu versuchen. Ja.
Was war für dich dann die größte Herausforderung, als du nach Deutschland gekommen bist?
Ich glaube, ich habe mir früher schon ganz viel die deutsche Liga angeschaut und man glaubt dann, dass man eine Idee hat über die Liga, aber eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich muss man das erleben und ich glaube, das war das erste Jahr, die Schwierigkeit, dass ich eigentlich, jetzt weißt du ein bisschen, okay, du spielst da, du kannst das erwarten gegen dieser Coach, man kann ein bisschen das erwarten und das weiß man eigentlich nicht genau am Anfang. Und eigentlich selbst das mein zweites Jahr, mein erstes Jahr Göttingen, war das noch immer ein bisschen suchen und dann, ja, am Ende verstehst du dann, was man braucht in dieser Liga eigentlich.
Wie bewertest du dieses eine Jahr in Bamberg, weil es war ja eigentlich angedacht, dass es nicht nur eins sein sollte?
Ja, als eine sehr gute Lehrschule. Man kann da viel Negatives mitnehmen, sicher. Man kann da auch sehr viele positive Sachen mitnehmen. Ich glaube, das war ein sehr schwieriges Klima damals, um zu arbeiten. Ich habe da auch genug Fehler gemacht, in aller Ehrlichkeit. Und man lernt davon und ich glaube, ich sehe das noch immer, dass Bamberg eigentlich, ohne Bamberg war ich vielleicht jetzt nicht in Bonn, war ich vielleicht auch nicht in Göttingen, so ich sehe das als etwas Positives am Ende.
Warst du in Bamberg ein anderer Trainer als vorher in Belgien, in Antwerpen?
Nein, eigentlich nicht, aber das, ja, das Klima war ganz anders. In Antwerpen war ich natürlich, hatte ich einen Status, erst als Spieler, dann als Coach, ich habe da 4 Jahre gecoacht, glaube ich, und dann geht es irgendwo neu. Du musst auch die Liga kennenlernen, neue Leute kennenlernen. Das war eine ganz andere Situation und grundsätzlich war ich nicht anders, aber vielleicht, man weiß nie, wie man mit solchen Druck umgeht. Vielleicht war ich doch etwas anderes, aber grundsätzlich nicht, glaube ich.
Was bist du für ein Trainer?
Ich versuche immer, ich habe noch 10% Spieler in mir und ich versuche das zu behalten. Ich glaube, das hilft mir mit der Konnexion mit den Spielern. Ich weiß genau, wie ich eigentlich gerne gecoacht wird und ich versuche das auch zu machen bei den Spielern. Natürlich, alle Spieler sind anders und mit manchen musst du anders umgehen. Und das ist ein Gefühl, dass man eine Konnexion, dass man haben muss mit den Spielern. Aber ja, ich will eigentlich, dass die Spieler am Ende des Tages alles gemacht haben und sagen können, okay, wir haben alles dafür gemacht, um erfolgreich zu sein. Und okay, manchmal im Sport passt es nicht, wie gestern. Gestern glaube ich nicht, dass wir sagen können, wir haben alles dafür gemacht, aber grundsätzlich ist das der Idee, dass wir all, immer mit voller Einsatz spielen und am Ende ist das meine Verantwortlichkeit dann, um das Team spielen zu lassen, wie ich das gerne sehe.
Einfach mal zur Einordnung, wenn Ruhl gestern sagt, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstag auf, den 2.11., dann nimmt er Bezug auf das Champions League-Spiel gegen Hapoel Holon, was gestern war. Ruhl, wir gehen mal weiter in deiner Laufbahn. Göttingen, ein vermeintlich kleinerer Club als Bamberg, aber am Ende deiner Zeit stehst du dort in den Playoffs. Was hat für dich in Göttingen gut gepasst, was vielleicht auch weniger gut?
Was hat mir gut gepasst? Die Leute da am ersten, das Klima, das Arbeitsklima da ist super. Die Facilitäten sind super, die Trainingshalle ist super. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Mentalität im Sinne, dass ja in Göttingen war man zufrieden, um in die Liga zu bleiben und das ist nicht meine Charakter. Aber das ist vielleicht das, auf was ich das meiste stolz bin da. Dass ich vielleicht das Klima ein bisschen geändert habe. Ich hatte keine Angst das zweite Jahr schon. Ich hatte keine Angst zu sprechen über die Playoffs zu erreichen. Ja, man kann auch tief fallen dann, aber ich sage das nur, weil ich glaube, dass das möglich war. Und das war auch möglich schon. Mein zweites Jahr waren wir näher dran. Haben wir dann, glaube ich, am Ende mit der Verletzung von Baldwin haben es nicht geschafft. Aber okay, wir waren drin. Und das mein letztes Jahr habe ich das wiederholt. Das Ziel ist klar. Wir wollen in die Playoffs kommen. Das heißt natürlich nicht, wenn es am Ende nicht gepasst hat, dass alles negativ war. Aber ich finde, man muss Ziele setzen, immer die hoch sind, aber doch erreichbar. Und für mich waren sie hoch, aber auch erreichbar. Und das haben wir bewiesen eigentlich.
Bist du dann ungeduldig, wenn das Umfeld nicht so funktioniert, wie du das haben willst? Stichwort Ziele setzen. Und wenn das Umfeld nicht so mitgeht, was kannst du das verstehen?
Nein, das Wichtigste ist natürlich immer, dass der Staff und die Spieler drin glauben. Und ich glaube auch, ich verstehe das auch, ein Verein wie Göttingen mit dieser Etat, das erste Ziel ist immer in die Liga zu bleiben. Das war auch für mich das erste Ziel. Aber ich finde, das ist nicht ein Ziel, das man setzen kann. Und ich finde, man kann auch mit Kreativität, mit harter Arbeit, kann man vielleicht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Können Sachen machen und ich glaube, ja, langsamer Hand ist die Mentalität da auch geändert und glaube auch, nicht nur im Team, aber auch im Office, glaube ich, dass die Leute auch ehrgeiziger sind, ja.
Jetzt bist du in Bonn. Das ist ein bisschen näher dran, auch an Belgien. Aber wie schwer ist es dir in Bamberg und Göttingen gefallen, die Trennung von deiner Familie zu, ja, verkraften, ertragen? Wie bist du damit
Ja,
umgegangen?
das ist sehr schwer natürlich. Ich bin auch ein Familienmensch, so das ist schwer. Jetzt ist ein bisschen einfacher, es ist nur 2 Stunden Fahrt. Wir versuchen, eine gute Balance zu behalten und zumindest einander in jede 3 Wochen zu sehen. Oder ich gehe mal einen Tag in Belgien oder sie kommen bei mir. Ich versuche auch eigentlich so viel wie möglich mit meinen Kindern in die Schule zu helfen okay, jetzt mit Zoom geht das ein bisschen einfacher. Das ist natürlich nicht dasselbe. Ich hätte lieber natürlich jeden Tag wirkliches Kontakt, aber okay, das ist eine Mischung zwischen meiner Ehrgeizigkeit und meinen Ambitionen und okay, ihre Leben in Belgien.
Bist du einer, der 24/7 Basketball lebt oder konntest du auch ein bisschen Bamberg genießen, eine tolle Stadt, ein bisschen Göttingen genießen, eine tolle Stadt oder jetzt auch Bonn?
Wenig. Ich genieße die Stadt, aber das ist, wenn meine Familie da ist zum Beispiel, dann machen wir vielleicht etwas mehr in die Stadt. Wenn ich allein bin, bin ich eigentlich nie in die Stadt. Dann schaue ich Basketball oder ich gehe laufen. Das ist ein bisschen meine tagtägliche Arbeit.
Bist du dann so ein bisschen ein Basketball-Nerd?
Ich weiß nicht, dass es Nerd heißt. Das ist einfach etwas, ich lebe das Spiel und ich schaue einfach gerne Basketball auf allen Niveaus. Also nicht nur unsere Gegner, auch andere Level schaue ich sehr gerne an. Ich weiß nicht, ob man dann ein Nerd ist. Basketball ist meine Passion, war es immer und so fühlt auch nicht wie Arbeit für mich.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Jetzt hast du vor der Saison ein Programm in Bonn übernommen, in dem alle Spieler weg waren, die in der Spielzeit zuvor aufgelaufen sind. Nach welchen Kriterien bist du vorgegangen, um eine komplett neue Mannschaft, wo du ja keinen einzigen Stein hattest, auf dem du aufbauen konntest, nach welchen Kriterien bist du da vorgegangen?
Ja, das Erste war natürlich das Schwierigste auch, war ja, die deutschen Spieler, weil das ist, ich finde, die deutschen Spieler machen eigentlich in guten Teams immer das Unterschied und das war natürlich schwer, dass keiner da geblieben ist. Ich versuche auch immer, ja, zuerst Spieler zu holen, die natürlich in meine Philosophie passen, aber Spieler auch, die charakterlich gut sind, die eigentlich, wovon ich denke, dass sie ein Team formen können, weil okay, man kann 12 gute Spieler holen, die nicht zusammenspielen wollen, dann macht es auch keinen Sinn. So, charakterlich ist sehr wichtig. Ich suche wirklich viele Infos zu holen und dann ja, suche ich immer Spielerprofile, die interessant sind, wo noch eigentlich Luft nach oben ist, wo Spieler, wovon ich denke, sie können sich entwickeln während der Saison. Und das sind die Spieler, die ich suche, ja.
Du hast gesagt, Spieler, die zu deiner Philosophie passen. Beschreib mal deine Philosophie, bitte.
Ja, meine Philosophie ist eigentlich relativ einfach. Das ist eine teamorientierte Philosophie und ich versuche an beider Seite des Felds als Team zu agieren. Passt natürlich nicht immer leider, aber das heißt, ich versuche eine Struktur zu geben, eine klare Struktur und in der Struktur gibt es Freiheiten. Das heißt, ja, ich bin kein Fan von Run and Gun Basketball, aber manche frühe Würfe sind doch gut und das braucht Zeit natürlich, die Spieler zu verstehen zu lassen, was ein guter Wurf ist und was nicht und warum ist das jetzt ein guter Wurf und jetzt nicht. Da gibt es ganz viel Arbeit auf dem Feld, ganz viel Videoarbeit, aber grundsätzlich eine Struktur mit Freiheit für jeden Spieler. Und die Freiheiten sind natürlich anders für jeden Spieler auch, weil jeder Spieler hat eine klare Rolle. Manche Spieler sind Pick-and-Roll-Spieler, manche Spieler sind nur Post-Up-Spieler und so weiter. So jeder Spieler kennt eigentlich genau seine Rolle und das sind auch die besten Spieler, wo wir alle in unserer Rolle bleiben und okay, manchmal wollen Spieler doch die Grenzen ein bisschen abtasten und dann läuft es oft sehr, sehr, sehr schlecht.
Hast du eben gesagt, der Schritt nach Bamberg war irgendwo ein No-Brainer. War das für dich der Schritt nach Bonn auch? Oder hast du dann echt auch überlegt, ich habe ja eigentlich nur ein weißes Blatt Papier, ich habe ja gar keinen Kader, ich habe ja gar nichts, wo du auch ein bisschen Sorge hattest?
Das war kein No-Brainer, einfach weil ich in solcher guten Situation war in Göttingen. Und ich, das kann ich gerne wiederholen. Ich hatte da eine super Situation mit unglaublichen Leuten. Aber ich glaube, am Ende mein Ehrgeiz, ich bin nach Bamberg gezogen damals, weil ich glaubte, okay, das ist ein Team mit viel Potenzial. Und das habe ich hier wieder das Gefühl. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Verein, Bonn, auch mit guten Leuten und mit vielen Möglichkeiten. Und deswegen war es zwar kein No-Brainer, aber es war doch für mich klar, wenn ich bin nicht bei meiner Familie, dann muss ich eigentlich, ich bin in Deutschland. Warum? Weil ich ein bisschen, weil ich ehrgeizig bin, dann muss ich auch das maximal rausholen. Und das war für mich Bonn.
Du hast über das Spiel gegen Holon gesprochen. Das war so ein kleiner Rückschritt, aber ich habe wahrgenommen, dass sich die Mannschaft in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr gut verbessert hat. Wie bist du denn bislang mit der Entwicklung zufrieden?
Ich glaube, wir können zufrieden sein. Klar, es gibt noch viele Sachen, die besser müssen. Wir haben auch noch keine Konstanz, hast du in das Holon-Spiel gesehen. Ich glaube, wir haben relativ gut angefangen in Singapur. Ich glaube, Singapur war für uns nicht so positiv, weil wir da eigentlich nicht trainieren könnten, wie wir das gerne wollten. Sind dann wiedergekommen mit 9 Tagen fast kein Training oder zumindest nicht, wie wir das uns wünschten. Und haben dann einen sehr schwierigen Start in Vechta. Ich glaube, in Vechta werden viele Teams Probleme haben, wenn man das jetzt sieht. Und haben dann ein Spiel gehabt, das eigentlich inakzeptabel war. Das war Heim gegen Tübingen. Und das war, glaube ich, ein Alarmbell, um zu sagen, okay, so können wir nicht weiter. Und ich glaube, danach haben wir wirklich gute Schritte gemacht. Sicher die 2 Ludwigsburger Spiele in Folge, 2-mal in Ludwigsburg gewinnen, ist nicht einfach. Okay, jetzt gestern war ein Rückschritt. War auch ein sehr schweres Spiel für uns, schwieriges Spiel. Wir hatten fast keine Infos über Holon und sie hatten alle Infos über uns und haben uns ein bisschen überrascht mit ihrer Defense. Das hat dafür gesorgt, dass wir ganz wenig Rhythmus hatten im Spiel. Und selbst dann, glaube ich, wenn wir ein bisschen besser verteidigt haben und wenn wir ein bisschen besser gereboundet haben am Ende, könnten wir das Spiel trotzdem gewinnen.
Wie verarbeitest du Niederlagen? Kannst du gut verlieren?
Sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht.
Was machst du dann?
Ich schaue das Spiel wieder an und dann schlafe ich schlecht oder fast nie. Und dann braucht es eigentlich immer einen Tag oder einen halben Tag. Und dann, wenn ich wieder arbeiten kann mit dem Team, wenn ich das Team den Video gezeigt habe, dann ist das für mich vorbei und dann hoffentlich kann man dann das nächste Spiel gewinnen. Ich verliere sehr schlecht, sehr, sehr schlecht.
Euer nächstes Spiel, das ist schon gespielt, wenn unser Podcast online geht, ist aber in Ulm. Neuauflage des letztjährigen Finals. Spürst du im Bonner Umfeld, dass das was Besonderes ist oder ist es das eigentlich nicht, weil niemand mehr von der letztjährigen Mannschaft da ist?
Ja, ich spüre das so nicht ins Team. Ich glaube, weil keiner eigentlich da war. Das Einzige ist, dass das ein sehr gutes Team ist und ich glaube, alle freuen sich darauf, sich zu messen mit einem sehr gutes Team. Sie sind jetzt sehr erfolgreich, haben nur ein Spiel, wo es nicht gelaufen hat, gegen Ludwigsburg. In alle anderen Spielen waren sie sehr, sehr gut und das ist für uns eine Herausforderung, auch da zu zeigen, dass wir mitspielen können.
Du hast gesagt, in Göttingen hast du die Mentalität verändert, indem du die Ziele auch ein Stück weit nach oben geschraubt hast für diesen Club. Was sind denn deine Ziele mit dieser Bonner Mannschaft?
Ja, ich habe immer ein bisschen aufgepasst, muss ich sagen, weil ich habe keine Angst, um Ziele zu setzen. Aber ich versuche so viel wie möglich den Druck vom Team wegzubehalten, weil es gibt schon genug Druck und man kann eigentlich jetzt sehen, dass nicht nur bei uns, man kann das in vielen Spielen sehen, dass Basketball eigentlich für 50% eine Kopfsache ist, zumindest 50%. Deswegen will ich den Druck nicht aufbauen, aber wir sind alle ehrgeizig. Mein Ziel ist zumindest in die erste 5 zu beenden, das ist klar, aber das teile ich nicht mit den Spielern. Ich glaube, sie sind ehrgeizig, sie wollen das auch, aber das muss. Man muss eigentlich nicht immer den Fokus halten auf die Endergebnis. Man muss das Prozess beachten, man muss tagtäglich Schritte machen und dann geht das so, glaube ich.
Gutes Stichwort Prozess. Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden. Du bist Trainer in Deutschland. Spürst du ein steigendes Interesse, was Basketball in Deutschland angeht?
Ja, ich glaube, wenn man wieder die Halle anschaut, das macht auch Spaß, dass die Halle eigentlich überall relativ voll sind. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es ganz viele neue Mitglieder gibt im DBB. So, das sind gute Zeichen. Ich glaube, solche Erfolge muss man maximal nutzen, um die Sport weiterzuentwickeln. Und ich gehe davon aus, dass man in Deutschland schlau genug ist, um das auch richtig zu machen.
Warst du dann während der WM auch ein bisschen Fan der deutschen
Nationalmannschaft? Ja klar, ich war Fan von ihrem Spiel. Ich kenne natürlich auch die Spieler, so das hilft. Und ich finde, sie haben eine tolle Meisterschaft gespielt mit sehr gutem Basketball. Ich liebe das, man könnte spüren, dass die Spieler wirklich Spaß hatten, miteinander zu spielen. Und das finde ich, das ist Wahnsinn, wenn man spürt, dass ein Team so zusammenpasst und wenn sie so arbeiten füreinander, das gibt viel Energie auch, finde ich.
Hast du jetzt mehr mit der deutschen Mannschaft oder mehr mit der belgischen Mannschaft gefiebert?
Das verstehe ich nicht.
Du hast gesagt, das Spiel der deutschen Mannschaft hat dir gefallen. Und ja. Wie sehr hast du auch an der belgischen Mannschaft teilgenommen und an ihrem Spiel?
Ja, sie waren natürlich nicht da.
Ich meine jetzt auch während des, also so grundsätzlich, inwieweit verfolgst du die Belgien? Vielleicht,
ja,
vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert. Inwieweit verfolgst du überhaupt die belgische Nationalmannschaft?
Ich verfolge sie auch natürlich, ja. Es gibt auch noch, selbst da im Steam gibt es noch Spieler, womit ich zusammengespielt habe. So, das macht auch Spaß zu verfolgen, was sie machen. Und klar, sie haben auch die letzten Jahre gute Erfolge gehabt. Das ist relativ natürlich, man muss das eben anschauen. Belgien ist ein kleines Land, ist kein Basketballland. Ich glaube, wie gesagt, wir sind die letzte Europameisterschaften sind wir immer dabei. Also das ist etwas Positives. Ich glaube, die Sport entwickelt sich auch. Leider entwickelt sich das nicht neben dem Feld. Die Halle sind nicht so wie für 10 Jahre, wo die Hallen auch besser gefüllt waren. Ist das jetzt ein bisschen weniger und ich hoffe, dass das auch wiederkommt.
Mal weg vom Basketball, wie ähnlich ist denn die belgische Mentalität mit der deutschen Mentalität?
Eigentlich ist das okay, man spricht immer über die deutsche Gründlichkeit. Ich glaube, man kann das so sehen. Ich glaube, in Belgien ist das ähnlich, glaube ich. Die Mentalität ist nicht so unterschiedlich. Ich glaube, in Deutschland gibt es große Unterschiede zwischen Norden und Süden, Osten und Westen. Ich glaube, es gibt da auch große Unterschiede in Deutschland.
Gibt es irgendetwas in Deutschland, was dir auf den Sack geht?
Nicht wirklich eigentlich. Ich bin relativ einfach. So. Nein, nicht wirklich.
Und wir haben festgestellt in der Recherche, du kommst aus einem Bierland und trinkst kein Bier. Erklär uns das.
Ich trinke keinen Alkohol eigentlich, weil ich der Geschmack eigentlich nicht mag. Und meine Freunde früher haben immer gesagt, aber du musst das Trinken lernen. Aber ich hatte da, wenn ich es etwas nicht mag, dann mache ich es nicht. Ich war auch immer, es gibt natürlich ein bisschen Gruppsdruck oder wie sagt man das?
Ja.
Aber dafür war ich nicht, das macht mir nichts. Wenn ich es nicht will, dann mache ich es nicht und es ist mir nie gefallen, Alkohol.
Aber man munkelt, du magst ganz gerne Schokolade.
Ganz gerne. Ich bin kein Schokolade-Fan, aber ich mag es ja.
Die belgische Schokolade ist, glaube ich, auch gut, ne?
Die ist auch gut, ja. Es gibt ganz viele Sachen, die gut sind eigentlich.
Zum Beispiel?
Die belgischen Fritten sind sehr gut. Man hat unterschiedliche Waffles, die sehr gut sind. Wir haben viele gute Sachen.
Ja, stimmt wohl.
jetzt sind wir beim Essen gelandet. Ruhl, kannst du kochen?
Ich kann kochen, ja. Einfache Sachen, aber ich muss, ich bin allein, so ich muss kochen, ja.
Okay, was würdest du zubereiten, wenn Olli und ich sagen würden, wir kommen dich besuchen und zeichnen einen Podcast bei dir zu Hause auf und du musst uns bewirten? Was würden wir da zu essen bekommen?
Ja, dann mache ich vielleicht meine belgische Version von Flammekuchen.
Okay.
Was ist anders gegenüber dem Elsischen?
Nein, es ist ähnlich, aber ich mache mit anderen Käse und vielleicht ein bisschen mehr Käse und ich mache das gerne, ja. Und es ist auch einfach.
Klingt gut.
Wir machen den nächsten Podcast bei Ruth zu Hause. Ja,
wir kommen vorbei.
Muss ich dann auch Bier holen oder belgisches Bier?
Nee, wenn du nicht mittrinkst, dann trinken wir halt langweilig.
Wenn du nicht mittrinkst, dann wirklich nicht. Du hast gesagt, dass du viel joggen gehst auch. Entspannt dich das?
Ja, ich brauche das physisch und mental. Brauche ich das, ja. Ich habe nicht immer Lust anzufangen, aber ich bin immer zufrieden, wann ich wieder heim bin. Und ja, zum Glück gibt es, wo ich wohne, eine sehr, sehr schöne Strecke im Wald, wo ich laufen kann. Und ja, ich brauche das eigentlich die eine Stunde, dreimal in die Woche oder etwas, wo ich einfach den Kopf leer machen kann. Ja, macht mir Spaß.
Wie lenkst du dich sonst noch ab?
Ja, ich lese gerne auch, das mache ich auch. So, ja, das sind so die Sachen, ja.
Hast du einen Buchtipp, Literaturtipp für uns? Was liest du gerade?
Ich lese eigentlich unterschiedliche, jetzt lese ich einen Jack Reacher, aber ich lese unterschiedliche Sachen eigentlich. Sehr viele unterschiedliche Sachen.
Beim Laufen, die junge Generation kann ja nicht mehr laufen, ohne Stöpsel im Ohr zu haben und dabei einen Podcast oder Musik zu hören. Läufst du und lässt einfach nur den Wald und die Natur auf dich wirken oder hast du auch irgendwas auf den Ohren?
Ich habe auch Musik, leider, muss ich sagen. Ja.
Welche? Ich auch Musik.
War ein bisschen alles eigentlich. Aber manchmal, eigentlich höre ich manchmal die Musik nicht, weil ich im Gedanken bin. Aber ich habe doch Musik, ja.
Was ist deine größte Schwäche? Die Deutschen hatten eine Macke.
Ich habe wenig Geduld und ich habe manchmal Schwierigkeiten, mit manchen Sachen zu verstehen, manche Fehler, die gemacht werden. Und ja, das ist natürlich eine Qualität auch zu verstehen, warum Spieler manche Fehler machen. Vielleicht habe ich etwas falsch erklärt oder so, solche Sachen eigentlich, ja.
Jetzt hast du deine Spieler angesprochen. Du arbeitest aber auch mit Assistant Coaches zusammen. Du hast Göttingen verlassen und dein Assistant Coach Olivier Foucault ist dort dein Nachfolger geworden. Hast du ihn so ein bisschen dafür aufgebaut? Hast du auch überlegt, wenn er den Job nicht bekommt, ob du ihn vielleicht mitnimmst nach Bonn?
Ja, das war ein bisschen der Plan. Wir haben da sehr offen über gesprochen. Ich glaube, er wollte auch mitkommen, aber es war auch klar, wenn er diesen Angebot bekommen hat, musste er das machen. So hatten wir das auch besprochen. Ich war da auch immer von ausgegangen, dass er dafür ready war und das zeigt er auch, glaube ich. Klar, es ist ein langer Weg. Er muss auch ein neues Team bauen, so, das braucht auch ein bisschen Zeit, aber der Plan war sehr klar. Wann das Angebot kam von Göttingen, musste er das nehmen. Falls das nicht kam, war er vielleicht mitgekommen, ja. Weil wir eigentlich sehr gut zusammengearbeitet haben, immer.
Jetzt ist er ja Konkurrent.
Ja, stimmt.
Habt ihr trotzdem noch einen Austausch?
Ja, klar. Ja, wir haben 2 Jahre sehr gut zusammengearbeitet. So, das ist normal, glaube ich.
Jetzt wirst du auch in dieser Saison irgendwann in Göttingen spielen. Du hast mehrfach erwähnt, wie gut es dir da gefallen hat, vor allen Dingen von der Atmosphäre her. Wird das ein ganz besonderes Spiel für dich? Vielleicht das besonderste Spiel in Anführungszeichen der Saison?
Nein, das nicht, aber das ist ein besonderes Spiel. Ich freue mich, um die Leute zurückzusehen. Aber ja, wenn das Spiel läuft, denke ich nur an eine Sache, das ist das Spiel zu gewinnen. So, da ändert sich nichts, aber ich freue mich am meisten, wieder da zu sein und die Leute da zu treffen, ja.
Hast du in deinem Basketballleben noch einen Traum?
Nicht wirklich, nein. Ich lebe von Tag bis Tag. Ich bin zufrieden da, wo ich jetzt stehe und ich hoffe, erfolgreich zu sein mit Bonn und dann schauen wir weiter.
Du hast es angesprochen, du bist in Deutschland aufgrund deiner Ambitionen, weg von deiner Familie. Hast du das irgendwie zeitlich begrenzt, dass du sagst, dann will ich aber wieder in Belgien sein bei meiner Familie, ich will das jetzt nicht noch die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre durchziehen?
Eigentlich war es begrenzt auf 2 Jahre am Anfang. Das hat dann ein bisschen anders gelaufen. Wir haben immer offene Kommunikation darüber, klar. In großer Ehrlichkeit, es ist schwierig, das zu planen. Ich glaube nicht, ich mache das noch 15 Jahre im Ausland ohne meine Kinder und meine Frau. Vielleicht gehe ich früher mal wieder und dann, okay, ich habe so in meine Gedanken, wann ich wieder gehe, ist das auch nicht definitiv vielleicht. Wenn meine Kinder dann nicht mehr zu Hause wohnen, kann ich vielleicht wieder, dann ist das wieder einfacher, vielleicht um doch wieder irgendwo im Ausland zu gehen.
Genau, das könnte ja die Lösung sein, mal wieder zurück nach Belgien für 2 Jahre, dann wieder gehen. Gäbe es denn in Belgien bei der Struktur der belgischen Liga im Moment überhaupt Jobs, die dich reizen könnten?
Es ist sehr schwierig, wenn man Spiele anschaut und man sieht die leere Halle. Ich lebe auch für diese Atmosphäre. Und ich bin jetzt natürlich in einer Situation in Bonn, wo ja, das Publikum ist super, die Halle ist immer voll. Ja, das wird sehr schwierig. Ich glaube, es gibt nur ein Team, das mir wiederholen könnte. Das ist Antwerpen, weil ich da ein spezielles Band habe, weil da auch alles darunter eigentlich sehr gut ist. Sie haben auch eine sehr gute Trainingshalle. Es gibt ein gutes Klima zum Arbeiten. Aber natürlich, das Niveau ist 2 Schritte runter und auch wenn man über Publikum spielt und Halle ist das nicht das gleiche Niveau. Das ist klar. Wann ich zurückgehen weiß, heißt das auch, dass ich zurückgehe, um bei meiner Familie zu sein.
Ja.
Dann wäre ich natürlich noch immer ehrgeizig und will ich auch da erfolgreich sein. Aber wie gesagt, wann ich zurückgehe, ich glaube nicht, das ist definitiv. Ich sehe nicht, dass ich noch 20 Jahre Coach in Belgien ohne wieder im Ausland zu gehen. Das sehe ich nicht als realistisch.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, wie Gordon Herbert, der ja auch BBL-Trainer war, auch irgendwann mal eine Nationalmannschaft zu trainieren?
Ja, aber nicht, jetzt ist das zu so früh, finde ich, aber das ist sicher etwas, was nicht unmöglich ist. Nein, nein, ich glaube, das macht auch Spaß.
Vielleicht die belgische Nationalmannschaft, wer weiß
Ja,
das?
wer weiß, wer weiß. Ja.
Ja, wir werden es verfolgen, würde ich mal sagen.
Ja.
Cool. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du eigentlich schlecht
Gerne.
gelaunt warst nach der Niederlage. Aber ich hoffe,
Es hat doch ein bisschen geholfen.
ja, es hat schon geholfen. Es war eine Ablenkung.
Zumindest 1 Stunde nicht am gestern gedacht.
Genau, eine gute Therapie. Also ich würde sagen, wenn du mal wieder verlieren solltest, das kommt nicht oft vor, machen wir einfach einen Tag später wieder eine Folge
Okay,
Podcast.
machen wir. Bei mir zu Hause dann.
Bei dir
Ja,
zu Hause mit belgischem Flammkuchen.
mit belgischem Flammkuchen,
Ohne
genau.
Bier.
Ja,
Ja.
okay.
Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne,
War sehr
gerne.
spannend. Danke für die Einblicke und bleib vor allen Dingen gesund.
Ja, gleichfalls.
Ja, vielen Dank, Ruhl. Alles Gute und wir sehen uns bestimmt bald.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war Talking Basketball mit Ruhl Mors, mit Stefan Koch und mit Olli D. Auf Wiedersehen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.